Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Ungarinnen und Ungarn haben ein neues Parlament gewählt. Ein rechtsbürgerlich beherrschtes Parlament. Und dazu auch eine rechtsextreme Partei, eigentliche Neonazis, die es immerhin auf fast 17 Wählerprozente gebracht haben. Ungarn steht mit diesem neuen Rechtsextremismus in Mittelosteuropa nicht alleine da. Diese Bewegungen, denen auch Gewalt gegen Minderheiten nicht fremd ist, gibt es von Tschechien bis Bulgarien. Überall gehören die Minderheiten der Roma und der Juden zu den bevorzugten Angriffszielen dieser Bewegungen. Gegenwehr von Behörden und Polizei gibt es wenig. Bernhard Odechnall, Osteuropa-Korrespondent des Tagesanzeigers, ist Mitverfasser eines Buches über die neue braune Welle im Osten. Bernhard Odechnall ist Gast bei Emil Lehmann.
Das Tagesgespräch.
Bernhard Odechnall, Ungarn hat gestern die erste Runde seiner Parlamentswahlen hinter sich gebracht und die Ergebnisse sind einigermaßen bemerkenswert. Ein klarer Rechtsrutsch und insbesondere hat eine Rechtsaußenpartei, die Jobbik, fast 17% gemacht. Sie waren gestern Abend in Budapest. Wie haben denn die Leute auf dieses Resultat reagiert?
Naja, eigentlich nicht verwundert, weil das war ja schon halbwegs klar, so in den Umfragen, dass Jobbik so gut abschneiden wird. Verwundert war vielleicht Jobbik selber doch, weil in den letzten Umfragen, die sind wieder zurückgegangen, da hat man sie schon bei 10% gesehen und jetzt sind es dann doch 16, fast 17 geworden. Also dann die Freude bei Jobbik war natürlich entsprechend groß.
Und diese beiden Parteien, die jetzt also wichtig sind, die Fidesz, die jetzt die Mehrheit hat im Parlament, kann man die kurz charakterisieren, ist das irgendetwas wie die CDU, wie die andere bürgerliche Parteien in Westeuropa, kann man das mit dem vergleichen oder sind die auch schon ein Stück weiter rechts, als man sich das hierzulande gewohnt ist?
Naja, der Werdegang von Fidesz ist schon sehr interessant, weil die haben ja angefangen als eine sehr junge, sehr liberale Partei gleich zur Wende 1989. Und ihr Gründer Viktor Orban ist ja dann 1998 auch schon Regierungschef geworden. Und in dieser ersten seiner Regierungszeit von 1998 bis 2002 hat er einen beachtlichen Rechtsruck vollzogen. Also man konnte wirklich zusehen, wie er immer mehr nationalistische Töne spuckt, immer mehr sozusagen auf diese nationalistische ungarische Karte gesetzt hat. Und das ist dann weitergegangen nach dem überraschenden Niederlage 2002, die also vieles selber nicht erwartet hat, Orban am wenigsten. Der war sich damals sehr sicher, dass er weiter regieren kann. Und der Schock war umso größer. Und da kam dann der wirkliche Rechtsruck. Also Orban hat dann zusehends auch mit dem Antisemitismus geliebäugelt. Es kamen aus seiner Partei immer stärker antisemitische Töne. Und er hat dann auch versucht, die sozialistische Regierung in den folgenden Jahren durch den Druck der Straße zu stürzen. Das ist ihm zwar nicht gelungen, aber man hat schon gesehen, also sagen, er hat ja sagen, mit dem demokratischen System auch sagen, mit den demokratischen Wahlen seine Probleme gehabt.
Das heißt mit anderen Worten, das ist eine Partei, diese Fidesz, die es so in anderen westeuropäischen Staaten mit diesen Elementen eher nicht gibt, in dieser Bedeutung.
Nein, sicher nicht und vor allem, es ist auch eine wirkliche Massenpartei, wie wir sie sonst in Europa eigentlich nicht mehr finden. Also man kann sehen, wenn die Fidesz gerufen hat in den letzten Jahren, die sagen, in Opposition die Menschen auf die Straße zum Protest, dann kamen 300.000, 400.000, das waren doch schon mal bis zu einer halben Million. Also das findet man sonst in Europa eigentlich kaum.
Jetzt ist das schon eine relativ unerfreuliche Angelegenheit, aber das ist nicht der rechte Rand, Bernhard Odechnall. Daneben gibt es eben diese Jobbik, die ich bereits erwähnt habe, die 17% gemacht hat. Wer sind denn die?
Naja, es hängt schon das eine mit dem anderen zusammen, weil der Antisemitismus wurde ja von Fidesz gesellschaftsfähig gemacht. Auch der Protest auf der Straße gegen die Regierung. Das wurde von Fidesz gesellschaftsfähig gemacht. Fidesz hat nicht direkt zur Gewalt aufgerufen, aber wie die Gewalt dann ausgebrochen ist, das war 2006, hat man sich auch nicht wirklich klar davon distanziert. Man kann also schon sagen, dass Fidesz die Steigbügelhalter für den Aufstieg von Jobbik waren.
Sind denn das, um das Wort jetzt zu gebrauchen, sind das eigentlich Neonazis, diese Jobbik-Leute?
Ja, sicher nicht alle. Vor allem in den Sympathisanten gibt es eigentlich viele, die einfach unzufrieden mit der Situation sind. Aber diejenigen, die jetzt in dieser ungarischen Garde sind, die von dem Parteiführer Gábor Vona geschaffen wurde vor 3 Jahren, da kann man schon ruhig von denen sagen, dass sie Neonazis sind. Also auch die Musikgruppen, da gibt es eine, die heißt Romantische Gewalt, die tritt immer bei Jobbik-Veranstaltungen auf. Also mit Glatzen und Tätowierungen und dem einschlägigen Liedergut kann man schon sagen, ja, das geht in die Richtung Neonazi.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Bernhard Odenknall, haben Sie kurz vor den Wahlen letzte Woche noch solche Jobbik-Veranstaltungen besucht in Ungarn selber. Wie tönt denn das? Was sieht und hört man da?
Na, das ist schon recht beachtlich. Also einerseits tritt dann sehr oft diese Gruppe romantische Gewalt, von der ich gerade berichtet habe, auf und spielt so richtig Hardcore Heavy Metal, was überhaupt nicht zu dem Publikum passt, weil das Publikum sind eher ältere Frauen und Männer, die damit nichts anfangen können. Und dann ist aber auch stets die ungarische Garde präsent. Also diese uniformierte Truppe, man kann schon fast paramilitärische Truppe sagen, die man in diesen schwarz-weißen Uniformen auftritt, wie man sie aus der faschistischen Zeit der Hahnenschwänzler, also 1944, 45, im faschistischen Ungarn kennt. Und diese Gruppe ist eigentlich verboten. Die wurde gerichtlich verboten vergangenes Jahr, tritt aber trotzdem jetzt noch auf als Saalschutz und tritt in verschiedenen Erscheinungsformen auf. Es gibt jetzt sagen wir, so eine Art Bereitschaftspolizei, die tritt genauso auf in schwarzen Uniformen wie die offizielle Bereitschaftspolizei. Nennt sich auch ganz ähnlich, also die reguläre Polizei ist Rendershack, die nennt sich Gendershack, das hat sozusagen in der Zwischenkriegszeit auch gegeben, so eine Art Gendarmerie. Ist natürlich nichts anderes als eine privater Schutztrupp. Und ich habe erlebt bei so einer Veranstaltung vor 3 Tagen, dass die offizielle Polizei, die diese Veranstaltung beobachten wollte, dann von der illegalen Jobbik-Polizei kontrolliert wurde und eingeschüchtert wurde. Also man hat richtig gesehen, Jobbik präsentiert sich dort als Staatsmacht und die Staatsmacht hat einfach kapituliert. Die waren wirklich eingeschüchtert, diese Polizisten.
Haben Sie solche Dinge in anderen Staaten von Mittel- und Osteuropa schon erlebt oder ist das diese Art von Auftritt in Ungarn speziell und besonders?
Nein, das ist sicher ein ungarischer Sonderfall. Also sagen, dass die Polizei jetzt Angst vor einer privaten Schutztruppe hat, das ist mir sonst noch nicht untergekommen. Aber das ist natürlich ein Ergebnis, dass man Jobbik und die ungarische Garde so lange gewähren hat lassen und dass man auch nach dem Verbot eigentlich nicht eingeschritten ist. Also die Gerichte haben ein Verbot ausgesprochen, aber das Verbot wurde dann nicht exekutiert. Und das ist jetzt die Folge. Also die treten immer selbstbewusster auf und nach dem Wahlsieg natürlich umso mehr.
Was sind denn, Bernhard Odenknall, die sozialen und wirtschaftlichen Hintergründe, die dazu führen, dass solche rechtsextremen Bewegungen so stark werden können?
Ja, das ist natürlich einerseits spielt da die Wirtschaftskrise eine große Rolle, die ja in Ungarn auch schon viel früher angefangen hat. Und es ist auch die Unzufriedenheit mit der Politik. Und da muss man einfach sagen, also da haben die sozialistische Regierung, die sozialistisch-liberale Koalitionsregierung in den letzten acht Jahren hat da einfach wahnsinnig viel zerstört. Die hat keine Reformen zusammengebracht, die waren korrupt, also diese Korruptionsfälle, die kommen jetzt immer mehr zutage. Und sie hat nichts gemacht, dass vor allem sagen jetzt die sozial ärmeren Gegenden Ungarns irgendwie irgendwie finanziell unterstützt werden. Und wir sehen auch, dass Jobbik zum Beispiel in Budapest, einer Stadt, der es ja noch relativ gut geht, hat weniger Stimmen als diese neue grün-liberale Partei, LMT, also diese LMP, sozusagen eine bessere Politik ist möglich, die hat 12% bekommen, Jobbik hat in Budapest nur 10% bekommen. Andererseits in den sozialen und wirtschaftlich sehr armen Gegenden im Osten und im Nordosten, da ist Jobbik ganz stark.
Das heißt mit anderen Worten, die Bewegung kann sich dort abstützen, wo kleine Leute leben, denen es wirklich, ich sage mal, dreckig geht. Andererseits die Frage, es scheint, dass doch gewisse Kreise, auch besser gestellte Kreise, infiziert sind. Es gibt den Fall der Europawahlen, wo eine ehemalige Professorin, die sogar früher für feministische Anliegen, Frauenrechtsanliegen engagiert war, als Abgeordnete gewählt worden ist. Sind denn mit anderen Worten auch besser gestellte, kulturell gebildungsmäßig besser gestellte Schichten von dieser Jobbik irgendwie angegangen worden und erreicht worden?
Ja, durchaus. Also die ganze Führungsschicht kommt ja nicht aus der Unterschicht. Sie haben gerade den Fall von Christina Morvay angesprochen, die ja sozusagen einmal eine UNO-Sonderbeauftragte war. Der Jobbik-Führer Gabor Wonner war Lehrer, also kommt auch von der Universität, ähnlich andere Führer. Aber natürlich sprechen die dann vor allem die Unzufriedenheit und vor allem die Jugend an. Was man bei diesen Wahlen sagen kann, ist eigentlich, dass Ungarns Jugend generell rechts gewählt hat. Rechts oder rechtsextrem. Also es sind sehr viele Junge sind zu Fidesz gegangen und die anderen gleich zu Jobbik. Während hingegen, also sagen junge Liberale, das ist ein sehr geringes Phänomen auf Budapest eigentlich beschränkt Und die Sozialisten sind mittlerweile eigentlich eine Pensionistenpartei.
Sie haben da vorhin gesagt, Bernhard Odenknall, dass in diesem Ausmaß, die in dieser Dimension, dieser Rechtsextremismus in Ungarn schon speziell ist für die Länder dort, in die Sie auch noch beobachten, von Prag bis in den Süden. Aber es gibt solche Bewegungen auch in den anderen Ländern in Mittel- und Osteuropa.
Ja, die gibt's, und die Gemeinsamkeit aller dieser Bewegungen ist, dass sie einfach sehr junge Bewegungen sind und vor allem junge Menschen ansprechen. Junge Menschen, die einfach unzufrieden sein mit der politischen Schicht, auch zum Teil sagen mit der Annäherung an Europa, mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Allerdings muss man sagen, es hat nirgends dieses Ausmaß wie in Ungarn, wo man schon sagen kann, also das ist staatsbedrohend mittlerweile. In anderen Ländern ist es nicht so weit, allerdings sagen, ist es bedrohend für die Minderheiten. Also es geht ja vor allem um die Roma. Dann in der Slowakei geht es um die Minderheit der Ungarn auch, in Bulgarien geht es um die Minderheit der Türken. Also die sind dann schon auch physischen Angriffen ausgesetzt. Aber trotzdem sagen, ist der Staat, sind die anderen Staaten nicht in ihrer Stabilität gefährdet dadurch.
Es sind ja bei solchen Angriffen in einzelnen Fällen auch, hat es auch Tote gegeben. Haben denn die anderen, die mittleren oder allenfalls linken Parteien in diesen Ländern überhaupt ein Rezept gefunden, um mit dieser neuen Rechtsaußenbewegung irgendwie umzugehen? Oder haben die das bis heute nicht?
Ja, in Ungarn sehen wir ja, dass die anderen Parteien und sozusagen auch die liberalen Intellektuellen also völlig ohnmächtig zusehen, wie diese Rechtsextremen immer stärker werden und wie sich auch die Gewalt ausbreitet. Also wir haben ja in Ungarn Morde nach Art des Ku Klux Klan gesehen im letzten Herbst, wo also Häuser von Roma angezündet wurden und die Menschen, die aus diesen Häusern flüchteten, dann vor ihrer Tür erschossen wurden. Wir sehen auch Angriffe auf Roma-Häuser in Tschechien. Das kommt jetzt immer wieder vor. Es gab zum Glück noch keine Toten, aber es war so knapp davor. Ein zweijähriges Mädchen wurde schwer verbrannt. Und wir sehen eigentlich nur aber in Tschechien auch also eine wirklich energische Reaktion sowohl von Gesellschaft als auch von Politik. Da hat dieser Rechtsextremismus vor etwa einem Jahr seinen Höhepunkt erreicht. Also gab es Straßenschlachten in einer nordböhmischen Gemeinde, mit einer sehr starken Roma-Gemeinde auch. Und das hat dann ein Aufwachen bewirkt und seitdem ist in Tschechien sehr viel passiert. Also hat die Politik ist eingeschritten, das Innenministerium hat so eine Art Sonderabteilung gemacht zur Bekämpfung des Rechtsextremismus. Man hat führende Rechtsextremisten verhaftet, die Organisatoren von Skinhead-Konzerten verhaftet, aber man hat auch gesellschaftliche Aufklärung gemacht, auch von Seiten von nichtstaatlichen Organisationen. Ich denke nur, es gibt da jetzt eine sehr dicke Broschüre, was ist Rechtsextremismus, die wird an Schulen verteilt. Also da passiert was und man sieht auch, dass dort eigentlich die Bewegung im Moment nicht größer wird. Es wurde eine rechtsextreme Partei namens Arbeiterpartei wurde verboten. Die wird bei den Wahlen jetzt unter einem neuen Namen kandidieren. Die Wahlen sind Ende Mai. Aber ich glaube nicht, dass sie einen großen Erfolg hat. Wo wir noch eine Überraschung überleben werden, denke ich mir, ist bei den Wahlen in der Slowakei, die im Juni stattfinden und wo eine neue rechtsextreme Bewegung, die slowakische Gemeinschaft, das Erbe der alten nationalistischen Bewegung, der slowakischen Nationalpartei unter Jan Slota übernimmt. Und ich glaube, dass die gute Chancen hat auf ein nicht so starkes Ergebnis wie Jobbik, aber doch so vielleicht um die 8-10%.
Also wenn ich das zusammennehme, Bernhard Odenknall, dann ist in Tschechien ist Justiz und Polizei sind vorgegangen und auch die Politik haben das im Moment eingedämmt. In anderen Staaten passiert da eigentlich nichts. Wollen die nicht oder können die nicht? Was sehen Sie Gründe, wieso, dass man das einfach so, ja, ich sag mal, laufen lässt?
Ja, beides. Es ist halt das Problem zum Beispiel in der Slowakei, dass die Regierung selber, der Regierungschef, der sich sozialdemokratisch nennt, eine stark nationalistische Politik verfolgt und der eigentlich sozusagen sehr gerne diese Angriffe, die jetzt aus Ungarn kommen gegen die Slowaken, aufgreift, um sich selber dann wieder als Opfer darzustellen, also sozusagen so eine ungarische Bedrohung darzustellen. Das ist jetzt schon im Wahlkampf die Rede, ja, die Ungarn könnten das Militär mobilisieren und gegen die Slowakei vormarschieren. Also wenn man selber auf dieser nationalistischen Welle schwimmt, dann ist es natürlich sehr schwer, dagegen vorzugehen.
Nun haben wir in Schweizer Zeitungen heute lesen können, die Hoffnung wurde da ausgedrückt, dass die Fidesz, von der wir gesprochen haben, die jetzt die Mehrheitspartei ist in Ungarn, sich jetzt nach diesem Wahlsieg deutlicher und aktiver von dieser Jobbik abgrenzen könnte und die damit irgendwie zurückdrängen könnte. Glauben Sie an so etwas?
Naja, das ist schwer zu sagen. Also Viktor Orban hat sich schon sehr oft geändert. Er war in den letzten 8 Jahren sehr nationalistisch. Vielleicht ändert er sich jetzt wieder, vielleicht entdeckt er wieder seine liberale Ader. Es wird auch davon abhängen, ob Fidesz jetzt wirklich die Zweidrittelmehrheit bekommt oder nicht. Wenn sie die bekommen, dann haben sie natürlich die Hände frei. Dann brauchen sie auch für die Verfassungsänderungen, die sie durchführen wollen, für die Wahlrechtsänderungen, brauchen sie keine Unterstützung im Parlament. Wenn sie die nicht bekommen, dann werden sie Unterstützung im Parlament bekommen und da kommen dann eigentlich jetzt nur die Sozialisten oder Jobbik in Frage. Und dann ist die Frage, die Orban bis jetzt nicht beantwortet hat, ja, ob er dann vielleicht dann doch wieder irgendwie die Nähe zu Jobbik suchen wird.
Das heißt, er wird nicht grundsätzlich ideologisch, sondern taktisch entscheiden, was ihm mehr nützt. Und das sind eigentlich doch eher schlechte Voraussetzungen. Nun erinnere ich mich an den Fall in Ihrem eigenen Land in Österreich, als die EU eingegriffen hat, als Haider sich ins Zentrum der Macht hat setzen wollen. Haben Sie je gehört, dass diese Entwicklung des Neonazis in diesen Staaten, die alle zur EU gehören, dort zum Thema geworden sind und zum Eingriffen geführt hätten oder zu Mahnungen?
Nein, bis jetzt nicht. Ich glaube, dass das die EU überhaupt nicht richtig wahrgenommen hat. Vielleicht wird sie es jetzt wahrnehmen, nach diesem Wahlsieg. Aber bis jetzt muss ich sagen, da ist auch ein bisschen die westliche Presse schuld, weil man hat doch irgendwie den Osten immer nur gesehen unter dem Aspekt, ja, Wirtschaftsaufschwung und der Westen kann investieren und den Leuten geht's besser und die Mittelklasse entsteht. Und man hat aber die Unzufriedenheit, die gleichzeitig entsteht und diese moralische Krise, die in diesen Ländern entstanden ist, nicht zur Kenntnis genommen. Und das drückt sich jetzt aus in dem Entstehen dieser neuen, jungen, rechtsradikalen Bewegungen. Vielleicht wird man jetzt aufmerksam. Andererseits muss ich auch sagen, also die Methode, die man damals bei Österreich angewandt hat, nämlich diese Sanktionen, waren ja auch nicht sehr wirksam und hat eigentlich nur die rechtsextreme Bewegung dann noch verstärkt.
Das wollte ich eben gerade fragen. Also ich nehme an, Sie halten nicht viel von dem, die EU, wenn sie da mahnend den Mahnfinger hochfahren würde, würde vermutlich wenig bis gar nichts ausrichten oder vielleicht sogar das Gegenteil.
Gut, das hat sich damals gezeigt, dass es genau, also gut gemeint war, das Gegenteil von gut.
Jetzt ist die Frage, wie löst man die Probleme, vor allem in Ungarn wieder. Da geht es vielen Leuten wirtschaftlich relativ schlecht. Es hat eine relativ hohe Zahl an Arbeitslosen. Dann sind diese Roma fast ein Zehntel oder sogar mehr der Bevölkerung, die ohnehin praktisch ohne Arbeit sind, in sozialem Elend leben. Gibt es denn irgendwo in der Bevölkerung eine Bereitschaft zu sagen, wir müssen für die, aber auch für die Ungarn selber, denen es schlecht geht, eine Politik betreiben, damit die wieder ins Wirtschafts- und Sozialleben integriert werden können? Ist man bereit, dafür Geld auszugeben? Das kostet ja.
Ja, für die Roma ist die, also Geld für die Roma ausgeben, da ist die Akzeptanz sicher nicht vorhanden. Und das ist aber jetzt wieder kein ungarischer Sonderweg, sondern das ist überall so in Osteuropa. Das ist eigentlich das Verständnis, dass man jetzt sagen, die Roma sozial unterstützen muss, ist nicht da. Im Gegenteil, gerade diese rechte Propaganda, die rechtsextreme Propaganda, dass man sagt, die Roma kassieren, die nehmen unsere soziale Unterstützung, geben sie aus, aber wir kriegen nichts. Die ist eigentlich generell überall da. Also man kann auch sagen, zum Beispiel in einem stark liberalen Land wie Tschechien, dem liberalsten Land sicher im ehemaligen Ostblock, dort sagen 80-85% der Menschen regelmäßig in Umfragen, nein, wir wollen keine Roma als Nachbarn haben. Und leider muss man auch sagen, dass die Politik in allen diesen Ländern nie etwas getan hat, um das Verständnis für die Roma oder sagen, dass die Fähigkeit zum Miteinanderleben irgendwie zu verstärken. Also da braucht es noch viel Arbeit. Und ob das jetzt wirklich die Regierung Fidesz unter Orban angehen wird, wage ich zu bezweifeln.
Und da müssten ja vorher noch auch die Ungarn selber, von denen viele arbeitslos sind, die jetzt wegen dieser Gründe, sozialen Gründe für Rechtsextrem gestimmt haben, müsste auch geholfen werden. Ist denn da wenigstens ein Konsens da, dass man diesen Leuten wieder hilft, in die Wirtschaft, in Beruf hineinzukommen? Und ist da die Möglichkeit, da politisch für die etwas zu machen, nicht für die Roma, sondern für die armen Ungarn?
Gut, da muss man jetzt mal sagen, die Roma sind natürlich genauso Ungarn wie die Nicht-Roma. Also sagen hier, die Rechten versuchen immer diese Unterscheidung zu machen zwischen echten Ungarn und nicht echten Ungarn, aber die Roma leben ja genauso Land und sind genauso Staatsbürger wie die anderen. Also hier muss allen gleich geholfen werden. Es gibt das Versprechen von Fidesz, Arbeitsplätze zu schaffen. Es gab Versprechen, so bis zu 1 Million Arbeitsplätze zu schaffen. Das wäre sehr wichtig, wie das zu machen ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass es Orban schon weiß. Und er muss ja gleichzeitig auch den Staatshaushalt sanieren, massiv einsparen, vor allem jetzt in einem sehr starken Beamtensektor. Das heißt, er wird wahrscheinlich Leute in Pension schicken müssen, Leute entlassen werden. Also das, da tut sich eine Schere auf. Also wie er das meistern wird, weiß ich nicht. Und ich habe auch einige Fidesz-Wähler getroffen in Budapest, die gesagt haben, ja, wir wählen Fidesz, aber eigentlich, wir glauben nicht wirklich, dass sie das hinkriegen.
Ist denn Bernhard Odenknall das Wachstum dieser Neonazi-Szene, ist das ein aufhaltsamer Aufstieg oder eben nicht?
Es ist jetzt schon sehr schwer aufzuhalten, weil jetzt sind sie legitimiert, jetzt sind sie im Parlament. Sie sind also sozusagen eine demokratisch legitimierte Partei. Es bräuchte jetzt einen Schulterschluss aller anderen demokratischen Kräfte. Also einen Schulterschluss zwischen Fidesz, den Sozialisten und den kleinen Grünliberalen, die dann klar gemeinsam gegen diese neonazistische Gefahr auftreten. Aber nachdem das Klima in diesem Land derart nach Spaltung ist, also das hat ja auch Orban in den letzten Jahren wirklich auch selber vorangetrieben, diese Spaltung zwischen links und rechts, wage ich zu bezweifeln, dass er diese Kluft jetzt wirklich überbrücken will und überbrücken kann.
Müssen wir darum in Westeuropa vor einer neuen braunen Flut Angst haben, die diesmal nicht aus dem Norden, sondern aus dem Osten kommt?
Naja, braune Flut ist es vielleicht nicht. Es ist die Gefahr da, dass Mitteleuropa sicher destabilisiert wird, weil dieser Konflikt, also wenn sich die Krise in Ungarn nicht lösen lässt und wenn Orban die Krise nicht lösen kann, dann wird er das sicher in die Nachbarländer tragen. Er wird versuchen, von den innenpolitischen Problemen abzulenken und zum Beispiel jetzt den Ungarn in der Nachbarschaft, also in Rumänien und Slowakei, die Staatsbürgerschaft anbieten, was wieder Konflikte mit diesen Staaten dann geben wird. Was wir auch sehen, ist, dass die Neonazi-Szene in Osteuropa im Moment aktiver ist als die in Westeuropa. Und wir sehen zum Beispiel auf den ganzen Internetforen und so weiter, dass die Neonazis in Deutschland, in Österreich aufmerksam werden, dass die jetzt sozusagen so Berichte holen aus Ungarn, aus Tschechien und so und sich irgendwie sogar Ideen holen. Also man kann sagen, der rechtsextreme Impuls geht im Moment eher vom Osten als vom Westen aus.
Sie skizzieren, Bernhard Odenknall, eine Szene, die uns noch zu schaffen machen wird. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Bernhard Odenknall, Osteuropa-Korrespondent des Tagesanzeigers, war Gast von Emil Lehmann im Tagesgespräch nach dem Rechtsrutsch in Ungarn bei den Parlamentswahlen. Das war das Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS am Mittag, zu finden im Internet jederzeit auf www.drs.ch, auch als Podcast. Verantwortlich für diese Sendung Franco Battel, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon war Ivana Pribakovic.
DRS 4 News.
Am Mikrofon Kati Flaviano. Polen. 3 Tage nach dem Absturz der Präsidentenmaschine. Auch heute wieder wird im ganzen Land der Toten gedacht. Trotzdem, in Polen geht das Leben weiter, der Staat funktioniert wie bis anhin. Christina Scheidecker hat mit Dieter Bingen gesprochen. Er ist Professor am Deutsch-Polen-Institut in Darmstadt. Ein Teil der politischen und militärischen Elite muss ersetzt werden. Was heißt das ganz grundsätzlich für Polen, wollte sie wissen.
Ja, ganz grundsätzlich heißt es vor allem, dass die staatlichen Institutionen funktionieren. Wir sind konfrontiert vor allem mit einem politisch-psychologischen, mentalen Herausforderung. Es ist ein großer Schock, der die Polen ergriffen hat. Es wird eine Tragödie wahrgenommen, ein Drama, das am Beginn des 21. Jahrhunderts in der Form nicht vorstellbar schien. Damit muss die Nation umgehen. Sie ist jetzt in einer großen Trauer, in einer großen Solidarität. Und es werden Fragen gestellt werden, welche Folgen hat das für das Zusammenleben, das politische Zusammenleben, für die politische Kultur, auch für das polnisch-russische Verhältnis.
Vielleicht können Sie mir hier eine Antwort geben, welche Folgen wird das haben?
Also wenn ich mit dem letzten anfange, also mit dem Verhältnis zwischen Russland und Polen, kann dies vielleicht das einzig Hoffnunggebende oder das, was, wenn man in diesem ganzen Unerträglichen eigentlich einen Sinn sehen möchte, das Positive sein, dass es zu einem zuerst emotionalen Umbruch, Durchbruch im russisch-polnischen Verhältnis kommt. Ich sage jetzt russisch-polnisch, nicht polnisch-russisch, weil doch sichtbar geworden ist, dass die russische politische Führung und auch die Medien in einer Art und Weise auf Polen emotional zugegangen sind und ein Mitgefühl gezeigt haben, das so vor wenigen Tagen und Wochen noch nicht vorstellbar gewesen wäre.
Ist denn das mehr als nur eine atmosphärische Verwässerung oder ist das nachhaltig, diese Veränderung?
Das ist doch offen. Ich meine, das ist ja ein Teil eines Prozesses, der in den letzten Monaten sichtbar gewesen ist. Der Ministerpräsident Putin bei den Feierlichkeiten zum Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs am 1. September letzten Jahres auf der Westerplatte bei Danzig, die Einladung von Putin an den polnischen Ministerpräsidenten letzte Woche zu einem gemeinsamen Gedenkfeier in Katyn. Das ist also, was jetzt passiert, auch als Zeichen der Anteilnahme in Russland. Russland ist eine Beschleunigung eines Prozesses, der möglicherweise auch Auswirkungen auf innerrussische Diskussionen haben wird. Katyn ist bisher vor allem als polnisches Drama angesehen worden. Dabei sind dort auch in Katyn zahlreiche russische Menschen durch den stalinistischen Terror und durch Stalin umgebracht worden. Das war bisher nicht Teil der russischen Diskussion. Und dadurch kann dies auch möglicherweise auf die russische Politik und Geschichtspolitik eine Auswirkung haben. Kurzfristig, aber vor allem auch auf das bilaterale Verhältnis in einer ganz anderen Weise wie Katyn vor 70 Jahren.
Nun hat Polen in der Geschichte unzählige Schicksalsschläge verarbeiten müssen. Ist denn bereits heute abzusehen, welchen Platz der vergangene Samstag im kollektiven Gedächtnis von Polen haben wird in Zukunft?
Es ist noch zu früh. Zum einen ist es zu früh, hängt auch davon ab, eben wie die polnische Gesellschaft, die Kräfte in Polen, diese Geschehen bei Katyn in Smolensk selbst verarbeiten und wie sie es selbst integrieren in ihre eigene Geschichte. Ob sie es in dieser furchtbaren Tragik von vor 70 Jahren sehen oder eben auch als eine polnische Geschichte. Damals vor 70 Jahren war es eine polnisch-russische Drama, ein Verbrechen. Diesmal ist es eine polnische Angelegenheit und die Frage, also wie jetzt die Entscheidungen zu dem Besuch, die Entscheidungen dann auch in den letzten Minuten vor dem Absturz und die Verantwortlichkeiten interpretiert werden, hat es vielleicht Auswirkungen auf die politische Kultur, auf ein besseres Miteinander, auf ein friedlicheres Miteinander zugehen, weniger Grabenkämpfe. Natürlich wird es immer Regierung, Opposition und politische Auseinandersetzungen geben, aber sie sind eben in Polen in den letzten Jahren oft sehr erbittert gewesen, auch irrational und vielleicht hat dies eine disziplinierende Wirkung. Andererseits darf man nie zu viele Hoffnungen auf solche langfristige Wirkungen haben. Auch der Tod des Papstes vor 5 Jahren hat auf lange Sicht auch keine Veränderung in der polnischen Politik und politischen Kultur gebracht. Da hat man auch eine Zeit lang große Hoffnungen draufgelegt, dass also nach dem Weggang des Papstes dies eine langfristige Wirkung haben würde. War nicht der Fall. Ob es diesmal anders sein wird, das ist noch offen.
Sagt Dieter Bingen, er ist Professor am Deutsch-Polen-Institut in Darmstadt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.